Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Mit der Farbe lila sind auf der deutschen Corona-Landkarte Gebiete gekennzeichnet, die eine besonders hohe Zahl an Infektionen aufweisen. Und lila wird auch im Westen Deutschlands immer mehr zum dominierenden Farbton. In Niedersachsen bisher nicht, aber auch der dortige SPD-Landeschef plädiert jetzt für schärfere Maßnahmen, unter anderem mit Blick auf das Impfen. Das ist gleich unser erstes Thema. Zum Stichwort Impfen gibt es auch gleich Eindrücke aus einem kürzlich entstandenen, gewissermaßen improvisierten neuen Impfzentrum in Schleswig-Holstein, um auch, aber nicht nur, das Boostern zu beschleunigen. Und wir wollen uns erklären lassen, welche Handschrift der heute vorgestellte Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken in Berlin tragen wird. Reichen die seit einigen Tagen aktualisierten Corona-Regeln angesichts der momentanen Lage und mit Blick auf die neue, vielleicht gefährlichere Corona-Variante? Vor allem die FDP ist etwa beim Thema Lockdown noch skeptisch. Aus vielen Bundesländern kommen aber Appelle, die genau in diese Richtung weisen, um die Maßnahmen zu verschärfen. Und zwar nicht nur aus den besonders stark betroffenen Bundesländern wie Bayern oder Sachsen. Aufhorchen lassen jetzt auch Aussagen aus Niedersachsen, wo die Inzidenzwerte bislang vergleichsweise niedrig sind. Das besprechen wir jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Herr Brandau, Landeschef Stefan Weil. Er hat sich für eine allgemeine Impfpflicht jetzt ausgesprochen. Mit welcher Begründung?
Stefan Weil begründet das tatsächlich vor allem mit der Omikron-Mutante. Die habe jetzt zu einer neuen Situation geführt, so hat das im Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesagt. Erste Untersuchungen hätten aber gezeigt, dass vor allem Boosterimpfungen auch gegen Omikron eine gute Wirkung entfalten können. Und deswegen, ich zitiere jetzt wörtlich, man werde sich massiv anstrengen müssen, um den Impfschutz sehr rasch nach oben zu treiben. Und deshalb sei spätestens jetzt eine allgemeine Impfpflicht unabdingbar. Das sind die Worte Weils. Übrigens auch die Pflicht zur regelmäßigen Auffrischung in den kommenden Jahren. Das würde dann dazu gehören. Kein Politiker tue das gern, so hat es Stefan Weil gesagt, aber man müsse die Menschen wohl auch zu regelmäßigen Auffrischungsübungen, Impfungen verpflichten.
Und nun ist in den Agenturen jetzt in den letzten Minuten zu lesen gewesen, dass es morgen eine Länderspitzenrunde unter anderem mit Olaf Scholz und Angela Merkel, dem designierten Kanzler und der Nochkanzlerin, zu Corona geben soll. Kann man daraus ableiten, dass der Handlungsdruck auf den Bund dadurch auch durch solche Aussagen gewachsen ist?
Also Weil war zumindest ja der erste SPD-Ministerpräsident und noch dazu eines größeren Bundeslandes, der sich offen dafür ausgesprochen hatte. Vorher ja Markus Söder aus Bayern und Winfried Kretschmann, CSU bzw. Grüne. Genau, und wenn es eben diese Meldung vor wenigen Minuten gegeben hat, wonach dann tatsächlich für morgen schon eine Bund-Länder-Runde mit eben Angela Merkel und Olaf Scholz angesetzt wird, dann sicher auch auf Druck der Ministerpräsidenten. Einige hatten sich ja wirklich auch genau für dieses Treffen morgen ausgesprochen, Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Vielleicht auch schon, um über das Thema Impfpflicht zu sprechen. Aber es geht erstmal um Konkreteres und das hat eben auch Stefan Weil angesprochen. Er spricht eben von der Möglichkeit, zum Beispiel Diskotheken, Bars oder Clubs wieder schließen zu können. Das ist im Moment nicht grundsätzlich möglich. Darüber sei mal mit dem Bund im Gespräch. Das waren die Worte aus dem Interview. Und Weil wünscht sich da eben eine klarere Regelung als die derzeit geltende durch die Ampel beschlossene. Und genau um solche Fragen und die derzeit geltenden einheitlichen Regelungen dürfte es dann morgen, wenn sich diese Meldungen bestätigen, sicher gehen. Stefan Weil sendet sicher aber auch ein Zeichen innerhalb seines Bundeslandes, in dem er regiert, in dem im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt wird und wo zum Beispiel sein Stellvertreter, der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, dann wieder sein Herausforderer sein wird. Und Althusmann, der hatte in der vergangenen Woche auch schon eine Impfpflicht gefordert, da gesagt, das sei zwingend notwendig.
Schauen wir mal auf die Lage, die konkrete Lage derzeit in Niedersachsen. Wie gestaltet sie sich und was für Maßnahmen gelten jetzt bzw. könnten jetzt kommen in den kommenden Tagen?
Ja, die Frage ist, inwiefern ist das hier unter Kontrolle und wie lange noch? Niedersachsen gehört zu den Ländern, die Intensivpatienten und Patientinnen aufgenommen hatten in der vergangenen Woche aus härter betroffenen Ländern wie Sachsen, Thüringen oder Bayern. Und die Zahlen sind hier tatsächlich im Bundesvergleich, allerdings muss man ja immer sagen, geringer. Inzidenz 217 meldet das RKI für heute, also das ist nicht mal halb so viel wie der Bundesschnitt. Aber die Inzidenz eben, die steigt in der vergangenen Woche an. Und es ist davon auszugehen, dass sie es auch weiter tun wird. Und insbesondere ist auch angestiegen die Hospitalisierungsrate. Und das führt dann hier in einem Automatismus, den die Landesregierung eingeführt hat, zur Warnstufe 2. Also letzte Woche hat sie Warnstufe 1 geführt. Jetzt ist man direkt in Warnstufe 2, die wohl mit Ausnahme weniger Landkreise ab Mittwoch gelten wird, weil sie eben diese Werte überschreiten. Und das bedeutet dann ja ein hartes 2G+, würde ich mal sagen. Wer da ins Restaurant noch will, Kino, Fitnessstudio oder zum Friseur ab kommenden Mittwoch, muss dann einen negativen Test vorweisen, auch wenn die Person geimpft oder genesen ist. Und Ungeimpfte sind von all diesem auch weiterhin ausgeschlossen, wie sie es bisher auch schon waren. Und selbst bei privaten Feiern dürfen sich dann ebenfalls nur noch Geimpfte und Genesene in Gruppen von mehr als 15 Menschen treffen. Auch hier gilt dann 2G+, Masken, also dürfen da nur noch im Sitzen abgenommen werden. Und auch eine Verschärfung, FFP2-Maske ist dann eben Pflicht bei vielen Angelegenheiten. Eine OP-Maske reicht dann nicht mehr, zum Beispiel auch auf den Weihnachtsmärkten. Die finden hier teilweise weiter statt, aber die Frage eben, wie lange noch, wenn dort tatsächlich eine 2G-Plus-Stufe gilt. Das sind also die Regeln, die im Moment dann vermutlich ab Mittwoch fast landesweit greifen werden in dieser Warnstufe 2. Sollten die Zahlen weiter steigen, dann tritt eben ab Hospitalisierungsindex 9 die Stufe 3 ein mit weiteren Einschränkungen. Wie, das wissen wir aber noch nicht, denn das hat die Landesregierung noch nicht ausformuliert. Und das haben heute die Grünen kritisiert und fordern dazu auch eine Sondersitzung des Landtags.
Informationen live aus Hannover von unserem Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Vielen Dank. Wir bleiben beim Thema Corona und wir bleiben auch im Norden, in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist die Situation zahlenmäßig ebenso noch einigermaßen unter Kontrolle, wie eben gehört in Niedersachsen. Und auch nach Schleswig-Holstein wurden schon Corona-Patienten etwa aus Bayern verlegt. Aber auch in Schleswig-Holstein ist man alarmiert und vor allem für Nicht-Geimpfte gelten immer schärfere Maßnahmen. Allgemein soll vor allem das Impfen auch im Norden Abhilfe bieten, um es insgesamt zu beschleunigen. Wo werden zusätzliche Anlaufstellen geschaffen, die die Arztpraxen entlasten sollen. In Geesthacht im Kreis Lauenburg macht das eine chirurgische Praxisklinik. Dort gab es am Wochenende eine offene Impfaktion ohne Termine. Astrid Wulff war dabei.
Es nieselt, es ist dunkel und kalt und es dauert noch etwa eine Stunde, bis die chirurgische Praxis für die ersten Impfwilligen öffnet. Vor der Tür warten an diesem Morgen trotzdem schon etwa 50 Menschen. Unter den ersten ist Ralf Kuchenbecker, Justizvollzugsbeamter aus dem nicht weit entfernten Lauenburg. Er will seine Corona-Impfungen auffrischen lassen.
Ich denke mal, ich brauche diesen Booster, um auch Insassen und hier und da nicht anzustecken. Und das ist, ich finde das schon sehr wichtig. Ja.
Für Impfskeptiker hat der 62-Jährige kein Verständnis.
Wie unser Ministerpräsident Günther sagt, die Reißleine ist jetzt langsam zerrissen. Ich habe da kein Verständnis mehr für, weil wir sind langsam in einer Endlosschleife. Und ich denke mal, wir kriegen das nur geregelt, wenn wir eine Impfpflicht bekommen, damit auch alle oder fast alle sich bitte impfen lassen, außer die natürlich krankheitsbedingt das nicht können.
Die Jüngste in der Warteschlange ist Lily Jane, gerade mal 3 Wochen alt. Ihre Mutter Janina Baumbach ist noch ungeimpft. Sie wollte die Geburt abwarten.
Ja, weil ich keinen Impftermin bekommen und vor 3 Wochen entbunden habe und dadurch stehen wir hier in sämtlichen Schlangen, um irgendwie eine Impfung zu bekommen. Dass es danach so schwer wird, kann ja niemand wissen.
Stefan Jahn hat in weiser Voraussicht einen Campingstuhl mitgenommen und sitzt in der Kälte zumindest bequem.
Also ich bin kurz vor 7 hier gewesen. Ich wollte nicht so früh, ich wollte mal ein bisschen schlafen.
Wenn es nach ihm ginge, wäre er gar nicht hier, sagt er.
Aber unsere Regierung zwingt uns ja dazu.
Der ungeimpfte Berufskraftfahrer müsse seinem Arbeitgeber jeden Tag ein zertifiziertes negatives Testergebnis vorlegen. Das sei kaum machbar. Außerdem müsse er die zum Teil selbst bezahlen, sagt Stefan Jahn. Also entscheidet er sich für das für ihn kleinere Übel, die Impfung, auch wenn es ihm gegen den Strich geht.
Ich sehe das nicht an, mir irgendwas in den Körper reinpumpen zu lassen, wo keiner weiß, was daraus wird. Weil ich habe auch viele negative Sachen darüber gehört. Ja, dass es einigen hier schlechter geht als vorher, dass sie öfters krank sind und. Ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen, aber anscheinend ist es ja so.
Etwa 2 Stunden später sitzt Stefan Jahn schließlich auf einer Liege in einem der Praxisräume und rollt den rechten Ärmel seines Shirts hoch.
Ihren Impfpass, den hätte ich dann auch gerne. Die wievielte Impfung ist das?
Die erste.
Die erste. Brauchen Sie einen Anschlusstermin oder haben Sie schon eine?
Für die zweite Impfung?
Nee, ich bräuchte einen. Aber für mich geht immer nur samstags, weil ich die ganze Woche unterwegs bin.
Achso, okay, dann kann ich Ihnen da ja Samstag heimgeben. Dann müssen Sie gucken, wo Sie den herkriegen. Weil das ist eine Ausnahme, dass wir hier samstags heute impfen.
Routiniert setzt die medizinische Fachangestellte Birgit Klapprath die Spritze an seinen tätowierten Oberarm.
Den Arm schön locker lassen.
So. Ich bin gerade hier, ich nehme noch eine.
Ach ja. Viel hilft viel, oder wie?
Ja, genau. Danke.
Das so, dann gehen Sie einmal den Weg zurück bis zu meiner Kollegin und die weist Ihnen dann den Weg.
Dann ja, dann vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstag. Ne?
Ja, danke.
Gleichfalls.
Ne?
Tschüss.
Das rund 10-köpfige Team aus Ärztinnen und Ärzten sowie Helferinnen und Helfern hat sich an diesem Samstag vorgenommen, 600 Dosen des Impfstoffs BioNTech zu verimpfen. Im Laufe des Vormittags wird die Schlange vor der Praxis immer länger, mehrere hundert Meter lang. Unter ihnen sind viele Erstimpfer wie Stefan Jahn. Am Ende des Tages seien es rund 40%. Mit so vielen hat Birgit Klapprath nicht gerechnet.
Wir haben ja diese Ersatzformulare für Leute, die jetzt keinen Impfpass haben. Und da hatte ich jedem so 10 Stück so mal hingelegt, auch schon mit dem Datum so ausgestellt und so, ne, dass das halt fix geht. Die sind alle schon weg. Das überrascht mich, dass so viele Erstimpfer gekommen sind. Ich hatte eher mit Boosterimpfungen gerechnet.
Eine andere Ärztin in der Praxis erzählt, dass sich in letzter Zeit immer mehr ehemalige Skeptiker impfen lassen, die mittlerweile davon überzeugt seien, dass nur Impfen aus der Pandemie heraushilft. Birgit Klapprath fällt auf, dass viele Männer darunter sind, die ihr berichten, dass der Druck im Job immer größer werde, sich impfen zu lassen. Männer wie Berufskraftfahrer Stefan Jahn. Eine Viertelstunde nach dem Peak darf er die Praxis verlassen. Er ist froh über das Zertifikat seiner ersten Impfung und darüber, dass sein Arbeitsalltag nach der zweiten etwas leichter werden wird.
Ja, klar. Aber am liebsten hätte ich es natürlich nicht gemacht.
Nach 10 Stunden sind alle 600 Dosen verimpft. Am Ende muss das Team nur gut 20 Impfwillige enttäuscht wieder nach Hause schicken. Alles in allem ein Kraftakt für das Praxisteam. Birgit Klapprath ist zufrieden.
Auch wenn man dann am Ende des Tages erschöpft ist, ist das natürlich trotzdem auch für uns eine tolle Erfahrung, ne? Weil alle Leute haben sich bedankt und sind recht froh, dass wir das hier so durchziehen. Ne?
Ein Impfmarathon an einem Samstag bei einem Chirurgen in Schleswig-Holstein. Eine Reportage war das von Astrid Wulff. Assoziiert wurde die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am selben Tag wie die Bundestagswahl stattfand, oft weniger mit dem Resultat als mit zahlreichen Pannen während des Wahltags, weshalb sogar Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt wurde. Nichtsdestoweniger gibt es nun, eventuell unter Vorbehalt, eine neue Landesregierung. Heute haben SPD, Grüne und Linke ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, auch vor dem Hintergrund eines nicht verbindlichen Volksentscheids, der sich die Enteignung großer Immobilienkonzerne zum Ziel gesetzt hatte. Sebastian Engelbrecht hat das Ganze für uns verfolgt. Herr Engelbrecht, die designierte Ampelkoalition im Bund, sie will mehr Fortschritt wagen. Was will Rot-Rot-Grün in Berlin den Wagen?
Natürlich auch Fortschritt. Der Fortschritt wird hier unter folgende Begriffe gestellt. Berlin soll die Zukunftshauptstadt werden in den kommenden 5 Jahren. Sozial, ökologisch, vielfältig, wirtschaftsstark. Das sind die Begriffe. Und entscheidend ist für meine Begriffe dabei die Aussage, dass man weiter investieren will, dass man Geld ausgeben will, um aus der Krise zu kommen und überhaupt. Und hören wir doch mal auf Franziska Giffey, die möglicherweise künftige regierende Bürgermeisterin von Berlin.
Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, nicht alles gleich sofort tun können. Und wir haben in diesen Koalitionsverhandlungen viele Wünsche gehabt an mehr und an zusätzlichen Investitionen. Wir müssen damit verantwortungsvoll und maßvoll umgehen und trotzdem uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren. Und deshalb haben wir uns verständigt, dass der Haushalt von 32 Milliarden Euro in diesem Jahr anwachsen wird, im nächsten Jahr auf 33 Milliarden Euro und im Jahr 2023 auf 34 Milliarden Euro.
Also zum Beispiel Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit viel Geld, einer halben Milliarde. 200.000 Wohnungen sollen gebaut werden bis ins Jahr 2030, also fast oder sogar mehr als 20.000 im Jahr. Dann soll ein Wirtschaftsanschubprogramm für die Wirtschaft nach Corona ins Werk gesetzt werden. Ein Neustartprogramm, so nennt es sich. Der öffentliche Nahverkehr soll gefördert werden, um das Klima zu schützen. Übrigens auch durch ein Pflichtticket für Touristen. Es sollen 2000 neue Stellen geschaffen werden in der Verwaltung. Die Berliner Verwaltung ist ja bekannt für ihr chaotisches Wesen, also vor allem in den Bereichen Inneres, Bildung und Soziales. Aber dann auch solche Entscheidungen. Der 8. Mai soll Feiertag werden in Berlin. Das hat mich erstaunt, das heute zu hören, weil ja der Internationale Frauentag auch vor kurzem erst hier Feiertag geworden ist. Also hier gibt es jetzt immer mehr Feiertage. Und der Untersuchungsausschuss zur neonazistischen Neuköllner Anschlagsserie, der soll auch kommen. Also das sind so die wesentlichen Marken dieses Koalitionsvertrags.
Also viele Pläne, die da aufgestellt wurden, die sollen natürlich dann auch von handelnden Personen umgesetzt werden. Schauen wir auf die Postenverteilung. Wer macht was, wenn wir das Wichtigste uns mal anschauen, und was überrascht da möglicherweise?
Ja, die Namen hat Franziska Giffey heute noch nicht genannt. Die will man erst kurz vor dem 21. Dezember nennen. Dann nämlich soll Franziska Giffey vom Berliner Abgeordnetenhaus zur neuen regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Aber die Ressorts hat man den Parteien zugeordnet. Und das Entscheidende ist, dass die SPD das Ressort Stadtentwicklung und Wohnen bekommen soll. Damit ist klar, dieses Thema Enteignung großer Immobilienkonzerne wird jetzt Chefinnensache. Und Franziska Giffey ist eine ausgewiesene Gegnerin dieser Enteignung. Das Ressort war ja bisher in den Händen der Linken, und sie haben von diesem Posten aus eine radikale Mietenpolitik gemacht, den Mietendeckel organisiert und das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne aktiv unterstützt. Damit ist jetzt Schluss. Das wird von Senatsseite wahrscheinlich so nicht mehr getragen werden. Inneres, Wirtschaft und Bildung werden bei der SPD liegen. Und ganz wichtig, die Grünen bekommen das Finanzressort, gewinnen damit an Macht verglichen mit den vergangenen 5 Jahren. Sie werden auch den Posten der Gesundheitssenatorin wahrscheinlich bekommen, zusammen mit der Wissenschaft. Umwelt, Verkehr bleibt auch bei den Grünen. Der linke Kultursenator bleibt Klaus Lederer. Und noch ganz interessant, die Justiz bekommen die Linken. Und die Parteivorsitzende Katina Schubert von den Linken hat schon angekündigt, sie werde eine linke Rechtspolitik machen.
Heißt das, dass damit auch alle Knackpunkte, alle Streitpunkte bei den Verhandlungen ausgeräumt wurden, wenn wir da noch mal ein bisschen zurückschauen?
Naja, also der entscheidende Knackpunkt in diesen Koalitionsgesprächen ist der Volksentscheid zur Enteignung der großen Wohnungskonzerne. Und da, würde ich mal sagen, hat man einen doch ein wenig faul riechenden Kompromiss gefunden, der wirklich keine Lösung ist, sondern das Problem nur verschiebt. Die Koalitionsparteien haben gemeinsam festgelegt, sie respektierten das Ergebnis des Volksentscheids, also Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen künftig zu enteignen. So hatten sich ja die Berliner mit fast 60% Mehrheit am 26. September entschieden. Man will nun eine Expertenkommission einsetzen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen soll an dieser Expertenkommission beteiligt sein. Und in den ersten 100 Tagen der künftigen Regierung will dann der Senat beschließen, wer da eigentlich in der Kommission drin sitzt. Und dann hat die Kommission ein Jahr Zeit, eine Empfehlung für das Vorgehen, wie man nun enteignen will, zu erarbeiten. Aber zuallererst soll die Kommission prüfen, wie das rechtlich überhaupt möglich ist. Eine, so wird es ja auch genannt, Vergesellschaftung von Wohnungsbaukonzernen. Da soll ein rechtssicherer Weg erstmal gefunden werden. Und erst danach soll dann die Kommission die Frage klären, wie die Enteignung finanziert werden soll. Also faktisch ist das Thema auf die lange Bank geschoben worden.
Und vielleicht noch kurz zum Schluss, was besagt das über die Stabilität, die potenzielle Stabilität, speziell wenn man sich die Linken anschaut, ihre Position zum Volksentscheid?
Na, die rot-rot-grüne Regierung, die wir hatten hier in Berlin 5 Jahre, die hat ja gezeigt, dass sie stabil war. Sie war eigentlich nie existenziell am Wackeln. Aber jetzt bei diesem Thema Enteignungen ist sozusagen der Antagonismus, sind die Widersprüche zwischen SPD und Linken sowas von greifbar, dass das die Krise vorprogrammiert.
Sagt Sebastian Engelbrecht live aus Berlin. Vielen Dank. Am Ende dieser heutigen Ausgabe von Deutschland heute, am Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ihnen noch einen schönen Tag.